Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und
das ist auch ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
1, 2, 3, ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Papapi werdet ihr ausgesprochen als Instagram-Kanal, ne?
Genau. Immer wieder bei uns selbst.
Lustig, dass du es fragst. Da haben wir gerade neulich drüber diskutiert. Weil ich mir, was habe ich Papapi
gesagt? Nee, du hast Papapi hast du gesagt. Und ich habe gesagt, naja, das Synonym oder wie man es nennt, Akronym oder gibt es auch so eine Abkürzung, kam von unserem Sohn. Mhm. Der am Anfang guckte mich, dich an und meinte bei mich und bitte dein Papapi und fing dann an zu sprechen. Und so dann kam das, Papapi. Und er meinte dann letztens erst vor einem halben Jahr, so Papapi. Und ich so, nee, nicht Papapi.
Das ist keine Frucht.
Hallo, genau. Papapi ist eine Frucht.
Wurscht. Und auch schön.
Ihr merkt, wir sind nicht alleine heute.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Das sind René und Kevin von Papapi. Oder
Papapi.
Genau. Und wir dachten, wir reden mal über ein Thema, was vielleicht gar nicht so oft behandelt wird. Nämlich, wenn zwei Kinder, zwei Papas haben. Und das finde ich ziemlich erstaunlich. Wir sind auf euren Instagram-Kanal gestoßen und dachten mir, crazy. Und wir wissen gar nicht über den Lifestyle von euch. Ihr seid beides Flugbegleiter auch und Schauspieler, ne?
Genau.
Also zumindest du, Kevin, bist Schauspieler. Du musst auch ein bisschen Schauspielern, René. Wie gehört sich so eine Ansage an, kurz bevor ihr losfliegt, auf der kürzesten Strecke in Deutschland?
Yes.
Das ist so, wie wenn du einen Comedian fragst, mach mal einen Witz.
Ja, genau.
Erzähl mal einen Witz. Aber hast du so kleine Sachen, so kleine Lacher, die du immer wieder einbaust und wo du...
Nee.
Okay, es gibt ja so...
Die ergeben es meistens so spontan.
Ah, okay, genau. Geil.
Wenn überhaupt. Nee, nichts Einstudiertes, nein.
Ich würde gerne mit einem Thema anfangen. Ihr seid ja sehr präsent in der Öffentlichkeit mit eurem Instagram-Kanal, teilt euer Leben. Gibt es da auch manchmal unschöne Kommentare, so Klischee-Fragen, die ihr nicht als positiv empfindet? Was kommt da so? Oder ist es alles so, dass ihr sagt, geil, danke, dass du mal fragst?
Ich glaube tatsächlich, zweiteres ist eher unsere Einstellung, dass wir sagen, das ist tatsächlich noch so, oder in vieler Köpfe, noch so ungewohntes Thema oder nicht präsent, dass wir sagen, ja, irgendwie verstehe ich, dass die Frage kommen muss. Sicherlich könnte ich jetzt auch sagen, na toll, muss ich jetzt wieder gefragt werden, ob ich die Frau in der Beziehung bin. Und dann haben wir aber eben den anderen Ansatz zu sagen, ja, es war nun mal halt immer die Frau bis dato oder meistens, die zu Hause war, die eben das wirtschaftlich schlechtere Gehalt hatte. Und deswegen kann ich den Vergleich verstehen und ja,
ach, wir sind auch so gefestigt in dem,
ja,
so was wir sind und wer wir sind.
Ja.
Da gibt's einfach nichts mehr. Ich meine, wenn da mal ein paar Hater kommen mit irgendwelchen blöden Kommentaren, ist das natürlich was ganz anderes, aber das schüttelst auch ab. Da kommt die Horde der braven Follower hinterher und verkloppt die gleich und dann ist Ruhe. Also, ja, ist halt so. Ist ja gut so.
Also so eine Frage kommt, wer von euch beiden die Frau in der und wer der Mann in der Beziehung ist?
Und yes. Wobei,
haben uns ja unsere Neffen schon mal gefragt.
Ja, wir haben gesagt,
das ist wechseltageweise.
Aber was sagt ihr da? Das wechseltageweise?
Wir haben gesagt, an geraden Tagen ist eine Frau, an ungeraden der andere.
Aber dann tatsächlich steuerrechtlich haben wir es jetzt gelernt.
Stimmt.
Ich hatte meine Papiere schon fertig und mein Mann noch nicht. Und dann sagte ich zu unserem Steuerberater, dann kann ich ja anfangen mit der Steuererklärung. Und dann sagt er, nee, das geht nicht. Im Steuergesetz gibt es nicht Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern es ist der Mann und die Frau. Mm. Und man hat dann irgendwann halt die Angleichung vorgenommen wegen der gleichgeschlechtlichen Beziehung, dass die erste Person immer, immer der Mann ist und der zweite immer automatisch die Frau. Das heißt, steuerrechtlich gesehen bin ich, weil jünger, die Frau in unserer Beziehung.
Aber die Frage verstehe ich halt auch nicht ganz. Worauf zielt die denn ab, wer der Mann und wer die Frau ist?
Naja, bei unseren Neffen war es, war wahrscheinlich eher der sexuelle Gedanke.
Ja, wer einparkt und wer beim Einparken.
Auch schön ausgedrückt.
So, genau.
Genau. Das wollten
aber darf das nicht wechseln?
Natürlich, ja. Das ist ja das Schöne bei uns.
Ja. Da habt ihr einen Vorteil gegenüber. Das,
ich habe ganz viele Fragen zu Prostata-Massagen, weil ich überlege, das mal irgendwann zu machen.
Wir sind doch hier aber heute bei den besten.
Ja, ich weiß, das passt jetzt gerade nicht rein. Vielleicht machen wir das auch. Okay.
Jetzt wollte ich schon was erzählen aus Indien. Ne?
Oder vielleicht ein bisschen später. Wann habt ihr euch entschieden, Papas zu werden?
Gute Frage. Eigentlich am ersten Morgen. Das klingt so, als wäre in der ersten Nacht zusammen gewesen. Nein, am ersten Morgen, den wir zusammen...
Jetzt musst du ja ausholen, dass wir...
Ja, muss jetzt ausholen. Okay, wir haben uns beim Fliegen kennengelernt, wir sind nach Jeddah geflogen und dann hatten wir
haben abends, wir im gleichen Hotel übernachtet und beim ersten
Frühstück übernachtet immer im gleichen Hotel.
Habt ihr euch im Flugzeug gesehen und gedacht so...
Während wow, der eine okay. vorne die...
Hier möchte ich mal ein paar andere Getränke ausschütten.
Wir haben uns schon um 12.15 Uhr im Briefingraum 8 der Deutschen Lufthansa, das habe ich mir gemerkt, das ja, gesehen. Und da saß René schon im Raum, weil er Purser 1 damals war. Das war zu dem Zeitpunkt Chef der Economy Class und ich letzter auf der Crewliste, weil jüngster Kollege musste die Position nehmen, die übrig war. Und ich wusste, ich würde wahrscheinlich, hoffentlich in der Economy Class arbeiten. Und da habe ich René schon gesehen, da ist er mir schon ein wenig positiv aufgefallen. Und dann haben wir tatsächlich auch den ganzen Flug über gemeinsam Essen ausgeteilt, den lieben Gästen und in der gleichen Bordküche gearbeitet.
Hat es da schon geknistert?
Dass du dir das alles gemerkt hast, spricht aber auch dafür, dass du die Frauenrolle einnimmst.
Ah. Da haben wir es wieder.
Klischee. Abgehakt.
Ja.
Naja, geknistert ist bei ihm gleich. Ich dachte, er so, boah, Jungs. Hey, der 17 Jahre jünger, ich war 38, der war 21. Ja, so
und ich
junger
hatte auch noch so einen furchtbaren Irokesen, der auch noch blond gefärbt ist. Ich meine, schlimmer geht's nicht. Trotzdem hat er mich genommen. Ich weiß auch nicht.
Sorry, das geht bei der Fluggesellschaft, wo ihr arbeitet?
Absurderweise schon, ja. Obwohl so.
Tattoos sind ja nicht erlaubt, ne?
Genau.
Immer noch nicht, nee.
Man muss ja mit Camouflage abdecken. Also ich weiß, bei mir, als ich mich 2008 beworben hatte, hatte eine ehemalige Schulkameradin, die mit mir Abi gemacht hat, sich auch beworben und die hatte am Handgelenk ein Tattoo und die wurde noch abgelehnt. Aber 5 Jahre später...
Ja, das geht. Piercings dann, gehen mittlerweile.
Ja gut, man findet auch gar keine Leute mehr, wenn man das ablehnen würde. Also wen gibt es heutzutage noch ohne Tattoo?
Aber es heißt noch in der, wie heißt es, BVB, in der Betriebsbekleidungsverordnung, wie auch immer, steht noch drin, dass Tattoos bedeckt sein müssen. Das heißt, wenn Mann oder Frau am Arm ein Tattoo haben, dann dürfen sie nur Langarmhemden tragen.
Oder Handschuhe halt noch dazu.
Ja, oder so von mir. Aber ja, es hat tatsächlich am Anfang geknistert.
Bei dir?
Bei mir, ja.
Und um auf die Frage zurückzukommen, am nächsten Morgen haben wir uns echt schon mit viel Tiefgang unterhalten über Familie, also über unsere Familien. Wir sind beide Familienmenschen, wir sind beide Scheidungskinder, haben beide Mütter, die sich um uns bemüht haben. Und da hat es schon, weißt du, da hat es echt schon, hat schon viel ange... Also haben wir noch nicht über Kinder gesprochen, aber da klang schon echt viel an und das hat auch gar nicht so
also dieser Grundstein eben, ne? So ganz klassisch spießig die Werte, die Wertvorstellung von uns als monogamem Paar und irgendwie Hausgarten beständig so. Ja, ne. Und da war irgendwie, also die logische Schlussfolgerung, glaube ich, eines heterosexuellen Paaren wäre es gleich gewesen, ah, okay, darauf bauen Kinder auf. Und deswegen diese Basis für Kinder war von Anfang an irgendwie emotional und psychisch gegeben und da.
Ja, und du warst 21 und du warst?
38.
Also du hattest deine Sturm- und Drangzeit wahrscheinlich schon ein bisschen gelebt. So als Flugbegleiter stelle ich mir das ordentlich vor.
Ja, okay.
Da hebt man ab und zu mal ab und stürzt auch ab und zu mal ab.
Sag's jetzt nicht so, mein Mann sitzt doch dabei.
Ja, stimmt. Und Kevin, aber du warst ja wahrscheinlich noch gar nicht so an dem Punkt, wo du, war das nicht ein Bedürfnis von dir, zu sagen, ich gucke erstmal, was in der Trommel drin ist?
Also erstens hatte ich tatsächlich gerade, bevor wir uns kennengelernt hatten, weil ich war ja erst ein halbes Jahr bei Lufthansa und wie du es eben gerade so schön gesagt hast, ist es ja nun mal eine wildere oder auch oder kann eine wilde Zeit sein. Und deswegen, ich hatte sie vielleicht nicht so lang wie mein Mann, aber ich hatte auch ein bisschen das Hörner abstoßen, wie man das so schön nennt. Abgesehen davon war ich nie der extreme Typ jetzt dafür. Also ich habe das dann schon mal probiert, weil man das halt macht, aber jetzt nicht, weil ich das so in mir hatte, dass ich das jetzt unbedingt brauchte, wollte, musste.
Schon sehr bodenständiger, mein Mann. Sonst hätte es auch gar keine Chance gehabt. Also ich hätte jetzt mit 38 nicht nochmal angefangen mit so einem Studenten, der da auf jeder Party rumfliegt. Das wäre nicht gegangen. Okay. Also einmal nachts um 3 Nudeln mit Ketchup essen in deiner Studentenbude war dann echt genug. Da dachte ich schon so, aber warum? Boah, nee,
das war nicht nachts um 3, das ziehst du immer wieder. Das haben wir nicht...
Doch, das haben wir gemacht. Da kamen wir irgendwo
da kriegt man direkt schlechte Laune. Das kenne ich auch. Wenn ich heutzutage in so Buden reinkomme, wo ich merke so, Alter, hier wird noch ein ganz anderes Leben gelebt. Ja, so direkt zur Umgewöhnung. So als ob man ein paar Nächte eigentlich immer in einem ganz guten Hotel übernachtet und dann ist man in so
einer... Genau, dann sagst du es auch noch so. Das Bad war eiskalt, dann lief da kaum Wasser aus dieser Brause und dann hat er noch eine ätzende Mitbewohnerin.
Um ein Haar, Kevin, hättest du René verloren.
Um ein Haar. Ich musste auch tatsächlich echt sehr kämpfen. Ich war der tatsächlich sehr die Initiative
ergriffen hat.
Ich war hartnäckig, ja.
Okay, okay. Was heißt das konkret auf physischer Ebene? Okay. Und wie lange, nachdem ihr zusammengekommen seid, ihr seid dann wahrscheinlich recht schnell zusammengekommen, also nach ein paar Monaten?
Gar nicht mal so. Wir sagen heute unser Kennenlerndatum, der 27. April ist quasi unser Datum, weil es ging einfach nahtlos über. Wir sind am 30. April gelandet, am 1. Mai waren wir schon gleich zusammen
im
Theater in Frankfurt und abends essen und dann war ich Mitternacht bei dir und dann waren wir die meiste Zeit bei René, weil er einfach ein Haus geerbt hat von seinen Großeltern mit großem Garten und dann bin ich natürlicherweise ein halbes Jahr später eingezogen.
Du hast gerade die Schauspielschule angefangen.
Und wusstest, okay, das könnte unsicher werden.
Genau, den muss ich mir jetzt, das Haus, das möchte ich haben, den muss ich mir jetzt krallen, da muss ich jetzt mal initiativ werden. Nein, aber deswegen, das war irgendwie relativ schnell, dass wir da sehr innig und sehr eng und sehr intensiv zusammen Zeit verbracht haben. Also daher gesehen würde ich jetzt nicht sagen, es gab so eine Kennenlernphase und ab dann waren wir zusammen, sondern ab unserem Kennenlernen waren wir quasi zusammen.
Es lief. Ist das von euch eine Charaktereigenschaft, dass Kevin, du derjenige bist, der ein bisschen schneller nach vorne geht und René sich erstmal die Sachen anguckt?
Ich bin der Reichsbedenkenträger, ja.
Schon, okay.
So wie bei uns in unserer Beziehung, dass Max der Bedenkenträger ist, immer so, ja, aber das kannst du, nein, das wird nicht. Und ich denke mir immer so, hör mal auf, mich zu stoppen. Wir sind gerade on fire, Mann.
So ungefähr,
so ähnlich war das. Aber nein, ich muss auch sagen, ich habe es genossen. Das war dann echt auch, ich habe das echt genossen. Es war aber auch Arbeit, innere Arbeit. Aber mich da mal wieder drauf eingehen zu lassen, so mal ganz unbedarft und naiv an die Dinge ranzugehen, eben nicht gleich zu denken, es könnte aber schief gehen.
Deswegen habe ja auch ich, wenn wir wieder beim Mann-Frau-Thema sind, obwohl ich immer dachte, ich bin ja der Jüngere und der eher der Weichere, ich krieg bestimmt den Antrag, habe ich den Antrag dann nämlich gemacht. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich bis heute noch gewartet.
Ja, na, ja genau. Nicht wahr.
Also ich habe ja schon ganz, ganz arg drüber nachgedacht. In modernen Beziehungen darf dann auch die in Anführungszeichen Frau machen. Und so habe ich dann den Antrag gemacht.
Geil. Als ihr euch entschieden habt, okay, wir werden zusammen Väter, was waren eure Ängste, Sorgen und Bedenken vielleicht auch, bevor ihr gesagt habt, wir starten da rein? Vielleicht hattest du da auch mehr. Kevin war so, yo, let's do it.
Ich will ein Junge und ein Mädchen oder zwei Jungs oder zwei Mädchen.
Ich nehme gleich. Nein.
Ach, ich weiß nicht, da waren wir, ach, keine Ahnung. Nee, also die größten Sorgen waren immer die, es war ja relativ schnell klar, dass wir keine eigenen miteinander haben würden. Und
obwohl du die Frau bist.
Und dann zeichnet sich ja schon ab, dass wir Kinder haben würden, die ja irgendwo anders herkommen und da auch herkommen, weil es dort vielleicht nicht so funktioniert hat. Und das ist so das, was dann natürlich einfach ja immer im Raum steht.
Also es waren
steht,
jetzt nicht so die Sorgen, dass wir Angst hatten, ob wir gute Väter sind oder ob es einen Unterschied macht, dass wir zwei Männer sind, sondern eher, was macht es mit unserer Familie, wenn wir Kinder aufnehmen, die einfach ja Probleme mit sich bringen von ihrer Herkunftsfamilie durch, was auch immer so die Hauptgründe von den Obhutnahme von Pflegekindern sind, nun mal Drogen, Alkohol, Missbrauch. So. Das heißt, ne, man bekommt einfach Kinder, die oder vernachlässigt wurden, also man bekommt Kinder, die einfach schon was erlebt haben. Und das war eher die Sorge. Wie wird es mit Besuchskontakten? Am Anfang wussten wir auch noch nicht, dass wir die Sicherheit haben würden, dass unsere Kinder bei uns bleiben. Das ist das sogenannte Dauerpflegefamilienmodell oder Dauer, ja. Und da war dann eher die Sorge, ne, müssen die Kinder wieder gehen? Wie wird es mit dem Paket, was sie mitbringen? Also das waren eher die Sorgen, die uns beschäftigt haben.
Über Leihmutterschaft hattet ihr gar nicht nachgedacht?
Doch, aber...
Das fand ich damals moralisch schwierig. Also ich habe das dann ja auch da später nochmal gelernt, dass dann auch zum Beispiel ja jetzt modernerweise das Ei von einer Frau kommt und ausgetragen wird von einer anderen Frau.
Wow.
Ja, dass da das eben noch weniger eigentlich Bindung ist, ja. Aber es gibt eben auch natürlich diese Geschichten, ja, wie es in Indien auch oft ist oder sonst wo, irgendwo in irgendwelchen armen Ländern, wo es einfach fürs Geld gemacht wird.
Indien
ja,
ist krass.
Oder krasser die Kinder quasi verkauft werden, damit die restlichen Kinder ernährt werden können, ja, und das dann auch für ein Apfel und ein Ei, und das ist ja echt eine Industrie. Ja, und da habe ich echt so gedacht, nee, da möchte ich eben nicht so dran beteiligt sein.
Das war mein erstes Schauspielfestival als Schauspieler, da habe ich eine Dokumentation gesehen, Mana Sapna, da ging es genau darum, dass die Amerikaner vor allem die heterosexuellen Paare kommen, die keine Kinder bekommen können und dann da ne, die Mütter sich aussuchen wie an der Frischfleischtheke und dann haben die auch null Bestimmung, Mitbestimmung und ich weiß, das Krasseste war, da war eine Frau, die hatte 7 Embryos in ihrem Körper und dann hat dann aber die Familie gesagt, wir wollen aber nur eins haben und dann wurden die mit der Spritze in einem frühen Status, sodass nur noch eins da war. Also so und gut, das wäre jetzt für uns moralisch nicht in Frage gekommen, aber vor allem in
auch finanziell nicht.
Finanziell, das wäre der nächste Punkt. Also wir hätten in die USA gehen müssen, weil es in Deutschland eben nicht erlaubt ist. Und da fängt man an bei 600.000 Euro.
What?
Entschuldigung, bei einem sechsstelligen Betrag. Entschuldigung, so bei einem sechsstelligen Betrag. Ja, also,
okay.
Aber wir haben ein paar kennengelernt, die haben 250.000 bezahlt, weil die 3 Versuche hatten.
Oh,
ja. Sie haben Kredit aufgenommen und sind in eine günstigere Stadtwohnung gezogen bei München. So. Und da haben wir gesagt, okay, unser Nest, das was wir ja, ne, wir haben ja unser Nest, wenn wir das jetzt verkaufen müssen, um dann irgendwo, wo wir nicht mal den Garten und die, also das hätte überhaupt, das hätte, dann hätte unser dieses Familienbild nicht mehr zusammengepasst. Also
wir wohnen jetzt in einer Platte, aber
ja, genau.
So. Ich muss ja auch nicht schlecht
sein. Wohnzimmer und
meine ganze Familie kommt aus der Platte. Okay, Wurden euch als gleichgeschlechtliches Paar Steine in den Weg gelegt bei der Adoption?
Oder wie kann man sich das generell, also den ganzen Ablauf...
Also ist ja erstmal nicht Adoption, ist ja Pflegefamilie. Ist ja okay, schon näher als gut, weil es ist ein großer, ist ja ein rechtlicher Unterschied. Adoption, da haben die Adoptiveltern haben das Sorgerecht, das heißt, sie dürfen über alle Belange des Kindes entscheiden, dürfen auch den Namen ändern, und Pflegefamilie bedeutet eben rein rechtlich, dass in der Regel ein gesetzlicher Vormund vom Jugendamt bestimmt wird und das Sorgerecht in der Regel bei den leiblichen Eltern oder beim Jugendamt liegt. Wir haben jetzt das große Glück, dass bei unserem Sohn mittlerweile die Vormundschaft, somit das Sorgerecht bei uns liegt. Mhm. Bei unserer Tochter liegt es aber tatsächlich bei der Mutter.
Kommt da so eine Erleichterung auf, wenn das wechselt? Also ist so, hat sich da was für euch geändert?
Nee, weil aufgrund des Verhältnisses zur Mutter war es für uns relativ klar, dass unser Kind bei uns bleiben würde. Und das war der wesentliche Punkt. Mhm. Ich meine, jetzt ist es so, wenn das Sorgerecht bei der Mutter ist, wie bei unserer Tochter zum Beispiel, müssten wir sie theoretisch jedes Mal fragen, wenn wir Haare schneiden wollen oder irgendwie sowas.
Oh,
aber sowas wird dann auch über Vollmachten geregelt. Und auch da haben wir Gott sei Dank ein sehr gutes Verhältnis. Und dann geht es. Ja, das am Anfang hast du einfach die Sorge, egal ob es Jugendamt ist oder die Ursprungsfamilie, dass dir ständig reingeredet wird in deinen, deinen Alltag, ja, und wie du deine Kinder erziehen möchtest. Mhm. Weil du möchtest ja schon noch dahin kommen.
Mal bitte ein
bisschen weniger. Ja, weil du müsstest ja schon noch dahin kommen, das sind deine Kinder, den Wunsch hast du ja in dem Moment schon.
Klar.
Und da haben wir einfach viel Glück und es funktioniert auch alles gut, deswegen war das jetzt nicht so ein Drama.
Und wie läuft es? Also ihr konntet euch aussuchen, welche Kinder ihr wolltet, oder habt ihr euch irgendwo angemeldet und gesagt, wir würden gerne Pflegekinder aufnehmen, und dann habt ihr die sozusagen angeboten bekommen, in Anführungszeichen?
Naja, du wirst gefragt, was du dir vorstellen kannst, weil die Kinder nehmen ja nun mal schon eine zweite Runde, und man möchte versuchen, das so sicher wie möglich zu machen. Das heißt, man möchte ausschließen, was zum Beispiel auch die Frage, kannst du ein behindertes Kind nehmen, ja? Wo ich auch sagte, das war für mich zum Beispiel, da war ich auch ganz offen, musste ich auch sein, geistig behindert, habe ich gesagt, kann ich nicht, weil wenn ich nie weiß, was da drin vorgeht, ja, und das körperliche Behinderung, ne, Arm ab, kein Thema, dann wird eben Pullover mit einem Ärmel gestrickt, ja, das ist ja, da kannst du ja mit umgehen, ja, so, kannst du hingucken, kannst was machen. Geistige Behinderung, habe ich gesagt, finde ich schwierig, geht nicht. So, junge Mädchen, Alter, es wirst du alles gefragt, ne, was kannst du dir halt am besten sagen, für dich.
Auch die Hintergründe der Herkunftsfamilie, also wir haben zum Beispiel auch gesagt, weil wir hatten erst ein Vorbereitungsseminar und haben dann also einfach auch schon verschiedene Fallbeispiele gehabt, wussten, was wie wo Auswirkungen haben kann. Und dann war für uns zum Beispiel auch klar, ein Kind, das Missbrauch hinter sich hat, das wahrscheinlich körperliche Nähe sehr schlecht zulassen kann, das kommt für uns nicht in Frage, weil wir sind super touchy mit uns, mit den Menschen in unserer Umgebung, wenn nicht gerade Corona ist. Und dafür war für uns auch klar, diese Kinder werden abgeschleckt von morgens bis abends. Und wenn das ein Kind nicht kann...
Das wirft jetzt gerade ganz komische Bilder.
Nein, das glaube ich. Ich finde, man versteht.
Wir nutzen auch Klopapier für unsere Kinder. Ich dachte jetzt gerade so an
du warst
Hund
der Einzige,
und Welpen und
also wie dem auch sei, das war zum Beispiel für uns klar, damit können wir nicht umgehen. Wir können nicht, wenn ein Kind den ganzen Tag im Zimmer in der Ecke sitzt und wir nicht ans Rankommen, also das wollten wir für uns nicht.
Ja, so.
Genau, und dann nähert man sich an, erstellt mit dem Jugendamt so eine Art Profil, und dann haben die so einen runden Tisch, alle MitarbeiterInnen, und dann gibt es da die Kindermeldung, und dann besprechen die sich, welche potenziellen Eltern passen am besten. Und wenn die sich entschieden haben in der Runde, gehen sie dann, die jeweiligen Sachbearbeiter, zu den möglichen Eltern und fragen dann mit der Kindermeldung, nur wirklich mit der Akte, was auf Papier steht, können sie sich diesen Fall vorstellen, ohne dass man ein Bild sieht, ohne dass man emotionale Bindung entwickelt. Und wenn man dann sich das vorstellen kann, findet erstmal in der Regel ein Treffen mit der leiblichen Familie statt.
Weil mit dem muss man auch zurechtkommen.
Im günstigsten Fall eben einmal im Monat zu einem Besuchskontakt. Und wenn das wiederum, wenn die Chemie stimmt, so wie es halt stimmen kann in so einem Verhältnis, dann würde man das Kind als nächstes kennenlernen.
Wow. Also es wird ganz vorsichtig angebahnt. Ja. Und dann ist auch am Anfang immer wieder die Frage, nach jedem einzelnen Treffen wieder die Frage, machen sich Gedanken zu Hause, ob sie das weiterführen wollen. Weil natürlich, klar, die Kinder fangen ja auch an, sich zu gewöhnen. Ne?
Und es wird aber auch auf die Kinder schon auch mitgeachtet. Also das war auch ganz klar.
Bei
unserem Sohn zum Beispiel hieß es, den Fahrplan gibt das Kind vor. Wir gucken ganz genau auf den Jungen, wie er bei ihnen andockt, wie er Beziehung aufbaut, und danach schauen wir dann unabhängig, ne? Wenn wir jetzt immer gesagt hätten, ja, und aber irgendwie die Sozialarbeiterin hätte beobachtet, der Junge will nicht so, dann hätte man wahrscheinlich auch abgebrochen.
Und auf die Frage von Jakob nochmal, wurden euch da Steine in den Weg gelegt, oder hat das irgendwelche Nachteile oder Vorteile gehabt, dass ihr jetzt ein schwules Pärchen seid, oder war das vielleicht sogar beflügelnd für die Mitarbeiter im Jugendamt?
Weil ihr Special wart?
Ja, genau.
Also es gibt Jugendämter, zum Beispiel, ich weiß, das letzte, von dem ich gehört habe, war in Hamburg, die ganz offen so eine Regenbogenkampagne gemacht haben. Wir suchen Pflegeeltern, ganz speziell gleichgeschlechtlich.
Offiziell würde man wahrscheinlich sagen, ist es kein Problem. Inoffiziell ist es einfach wie überall, es begegnen einem verschiedene Menschen.
Genau.
Ja. Also da waren durchaus Menschen dabei, bei denen wir das Gefühl hatten, wir werden nicht so ganz ernst genommen als Männerpaar. Ja. So, weil am Anfang hat man auch zum Beispiel, ist man total drauf rumgeritten, weil er so jung war. Ich dachte, die würden gleich mal sagen, ich bin zu alt, aber stattdessen haben sie rumgemüllt, ja, weil er so jung ist.
Sind und dann war sich am sicher, Anfang seiner Schauspielkarriere. Genau.
Ja,
wie sagt die Dame noch so schön, ja, dann überspringen sie ja das Rollenfach des jungen Liebhabers. Und ich dachte noch so, woher kennt sie denn jetzt diesen Ausdruck?
Das Rollenfach?
Und ich dachte so, okay. Und ich dachte so, ja, dann wäre das so, dann lassen sie das mal meine Sorge sein.
Hatte ich schon durch.
Ja, genau, war ich schon.
Wie alt warst du nochmal, als ihr euch über die Pflege, über Kinder
Gedanken habt? 26.
Also gar nicht so jung.
Ja, deswegen. Meine beste Freundin hatte zu dem Zeitpunkt schon einen 3 Jahre alten Sohn. Ich dachte so, nur weil wir jetzt auf leibliche Weise nicht
Vater können. Mein Vater hatte schon 3 Kinder.
Da sind die Mütter aus der Jugendhilfe definitiv schon dreifach Mutter, oft mit 25.
Also,
also wie gesagt, offiziell nicht, aber inoffiziell war das so, gab es so manchmal Begegnungen, wo du dachtest so, wären wir jetzt Mann und Frau, wäre es vielleicht ein bisschen lockerer gelaufen. Mhm. Oder wir hatten auch ein befreundetes Paar, also wir haben Seminare kennengelernt. Und da hatten wir dann den Eindruck, die hatten irgendwie so mal einen Hausbesuch und nochmal 2 Gespräche und da war das Ding durch. Und bei uns waren dann irgendwie noch ein Gespräch und noch ein Gespräch und noch ein Gespräch. Und ich dachte so, also wir waren auch an dem Punkt dann übrigens irgendwann mal, dass ich dachte zu Hause zu Kevin, also wenn wir jetzt noch ein Gespräch haben, dann habe ich keinen Bock mehr, dann hören wir auf. Ja, dann sage ich, wir lassen es jetzt bleiben. Und prompt sind wir zum nächsten Treffen hin. Dann sagt sie, war noch was vom letzten Mal, was ich sagen wollte?
Und ich krallte schon so bei mein Knie. Die Knie.
Und ich so, übrigens, ja, da wäre noch was. Weil ich habe gerade den Eindruck, sie wollen uns loswerden. Und wenn es so ist, dann bitte sagen sie es einfach laut. Wir sparen sie alle die Zeit hier. Und dann guckt sie mich an und sagt so, das ist toll, dass sie so offen sprechen, weil nein, ist nicht so. Wir hatten eigentlich sogar schon gerade ein Kind, was wir ihnen...
Das ist geil, ne? Wenn man offen ist, so mit dem, was im Raum ist und das mal anspricht, dann entsteht ein Raum für was ganz Neues, was alle schon spüren, ne? Ja. Die Energie ist ja sowieso im Raum. Und wenn man das dann einfach auf den Tisch rollt, dann entsteht was Neues. Also es ist super mutig, super geil.
Und ich glaube ja, jetzt so im Nachhinein, auch wenn sich das währenddessen für uns natürlich ätzend angefühlt hat, weil wir da fest von überzeugt waren, dass wir gute Eltern sein würden, wie René sagt, das sind ja Menschen. Und die beiden Damen, die uns da am Anfang überprüft haben, ich glaube, die hatten in dem Umfeld, auch wenn es jetzt eine größere Stadt war, in der wir lebten, wenig Berührungspunkte. Und sie können ja nur von ihren eigenen Erfahrungen ausgehen. Das heißt, sie hatten ja keinen Vergleich zu gleichgeschlechtlicher Elternschaft. Kann man jetzt diskutieren, ob es das im 21. Jahrhundert noch braucht. Aber da die ja für nur mal das Leben eines ganzen Menschen entscheiden, blieb ihnen ja nichts anderes übrig, als auf ihren Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Und deswegen glaube ich, ist das tatsächlich irgendwie so eine Verständlichkeit, wenn man nicht um eine Sache redet, sondern es geht ja um das Leben eines Kindes. Also deswegen habe ich da jetzt im Nachhinein.
Vielleicht haben sie gesagt, wir wären 2 Schwule, die sind leider allergisch gegen Hunde und Katzen, dann wollen sie zum Spaß ein Kind anschaffen.
Wobei tatsächlich, ich meine, da hatten wir schon ein Kind, aber als es dann ums zweite Kind ging, da hatten wir tatsächlich einmal den konkreten Fall, dass aufgrund unserer Homosexualität dann uns tatsächlich das verwehrt wurde. Also das
das kannst du ja nicht so.
Naja, doch schon. Der Punkt war der, wir hatten dem Jugendamt gesagt, wir möchten ein zweites Kind oder können uns das vorstellen. Alles war in Ordnung. Man hatte einen Jungen, von dem man meinte, der würde zu uns passen. Man hat mit der leiblichen Mutter gesprochen.
Ach so, das meinst du, Entschuldigung.
Ja, okay. Man hat mit der leiblichen Mutter gesprochen. Die Mutter sagte, ja super, kann sie sich gut vorstellen. Wir haben die Mutter getroffen, die war uns sympathisch, wir waren ihr sympathisch. Wir haben den Jungen kennengelernt und das war echt magisch. Das hatten wir bei unserem Sohn, der jetzt bei uns lebt, auch. Aber das war natürlich, weil jedes Kind anders ist, auf so eine andere Weise ganz magisch, weil wir hatten eine halbe Stunde mit diesem Kind und der ist uns in die Arme gesprungen. Das war unglaublich. Und wir sollten, das war am Donnerstag und am Freitag war unsere Sachbearbeiterin nicht im Büro und am Montag darauf sollten wir dann quasi sagen, wie wir uns entscheiden, weil der so jung war, erst 2,5, hätte es sehr schnell gehen können. Und dann habe ich am Montag erwartungsvoll da angerufen und dann sagte sie, ja, wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Die Mutter, die lebt mit dem Vater des Jungen zusammen. Mhm. Und am Anfang wollte sie oder sagte sie, dass der kein Bestimmungsrecht hat, weil er hat kein Sorgerecht.
Sie hatte das alleinige Sorgerecht.
Sie hat das alleinige Sorgerecht, aber sie hat dann doch nochmal mit ihm gesprochen. Polnisch-katholischer Hintergrund. Und der hat ganz klar gesagt, zu 2 Männern geht mein Sohn nicht. Und auch wenn er das Sorgerecht nicht hatte, halt die Mutter ist dann halt eingeknickt. Und das heißt, obwohl der Junge wollte, das Amt, die Sozialarbeiter, alle sagten, das passt. Wir haben gesagt, das passt. Ne? Der Junge signalisiert, durfte dann am Ende ein Mann, der wenig mit diesem Kind zu tun hat und auch offensichtlich es nicht schafft, sich ordentlich zu kümmern, weil der Junge lebte schon in der Bereitschaftspflegefamilie, aufgrund unserer Homosexualität entscheiden, dass das Kind nicht zu uns kommt.
Er durfte entscheiden, weil er ein Problem hatte mit seiner eigenen Schwulheit.
Wahrscheinlich,
Safe. Ja. Aber es ist ja, wie habt ihr euch da gefühlt?
Das war schon fies.
Das war Trauerarbeit. Mhm. Wir haben echt Trauerarbeit geleistet. Mhm. Weil wir waren natürlich ein bisschen dann auch, ne, das ist ja wie wenn du schwanger bist, du siehst schon deine Familie und sowas. Und der Kleine war auch echt einfach Zucker, ja. Ich meine, es war nur eine Begegnung, ja, aber das war echt toll.
Wir waren uns vier Männer, wir waren
und, ja, genau, Männerhaushalt, chaotisch.
Und wir dachten, die beiden, die kloppen sich die Köpfe ein, das passt und die spielen und die sind beide raufbolde.
Das war echt aber. Wir haben unserem Sohn schon erzählt davon.
Ja, unserem Sohn haben wir auch davon erzählt. Der hat auch ein bisschen geweint. Das war schon fies.
Also es ist auch, ich habe ja mit der Jugendhilfe auch viel zu tun gehabt, da ist es dann oft auch so, dass es dann im Jugendamt oft keinen gibt, der so den Arsch in der Hose hat zu sagen, so, wir machen das jetzt so.
Und das habe ich, weil der Punkt war, das habe ich nämlich von Anfang an gesagt, ich habe von Anfang an beim ersten Treffen mit der Mutter, als klar war, katholisch, polnischer Hintergrund und der Vater lebt mit der Mutter, habe ich gesagt, ich habe hier ein komisches Gefühl, ich möchte den Vater vorher kennenlernen. Ja. Mhm. Und die haben gesagt, ach nee, brauchen wir nicht, ist alles safe, ist alles sicher. Und ich habe immer wieder gesagt, ich finde das komisch, sie sagen, wir sollen was sagen, wenn wir ein komisches Gefühl haben, ich möchte diesen Mann kennenlernen. Ja. So. Und das heißt, obwohl wir als Laien von Anfang an gesagt haben, da stimmt was nicht, hat, genau wie du sagst, Max, im Jugendamt keiner den Arsch in der Hose gehabt zu sagen, oder auch hinterher, sie haben sich nicht gekümmert, wir haben hier perfekte Eltern, wir machen das jetzt trotzdem. So. Das ist ein.
Das ist ganz ehrlich, du hast ja als Pflegeeltern in dem Fall, gerade bevor jetzt irgendwas passiert ist, schon über gar keine Rechte, Und ey, ich sitze auch heute noch da und frage mich auch, wie geht's dem Kind?
Ja.
Also du machst dir echt Gedanken, wie geht's dem, wie ist dem ergangen? Und du darfst ja nicht, ne, heute darfst mit ja unserem Datenschutzgedöns, kannst du überhaupt nicht fragen, niemanden, nix.
Und dazu muss man halt auch noch sagen, als wir ihn kennengelernt haben, lebt er ja schon ein halbes Jahr oder länger sogar, fast ein Jahr in der Bereitschaftspflegefamilie. Die Bereitschaftspflegemutter war Mitte, Anfang 60. Das ist ja wurscht,
aber die sollen eigentlich nur 3 Monate dort bleiben,
dann ist ewig da. Das ist nicht deswegen wurscht, weil sie hätte gesagt, wenn sie jünger noch wäre und nicht gerade selbst erst leibliche Oma geworden wäre, hätte sie den Jungen einfach bei sich behalten, weil er schon so eine Bindung hat.
Ja.
Aber sie hat halt ganz klar gesagt, ich kann dieses Kind nicht bei mir behalten, bis er 18 ist. Das heißt, er hat ein Jahr lang schon Bindung aufgebaut. Sie haben schon ein Jahr lang niemanden gefunden und dann waren wir da. Wir hätten ihn genommen. Und deswegen
du traust dem Kind immer noch.
So, wir wissen es nicht. Wir wissen einfach nicht, was aus ihm geworden ist, weil sie ja schon ein Jahr lang gesucht haben und vielleicht lebt er jetzt im Heim. Wir wissen es nicht.
Du traust dem Kind immer noch nach, ne?
Ja, schon.
Ja. Ich habe eine Frage, die eigentlich eher so auf den Vater, der das unterbunden hatte, abzielt. Ich erlebe das öfter mal, dass manche Männer einfach ein Stück weit homophob sind und Vorurteile haben. Und meine klischee-psychologische Erklärung ist, dass sie vor allem Angst in der Konfrontation mit homosexuellen Männern vor ihrer eigenen Homosexualität haben. Wie würdet ihr das sehen?
Boah, das finde ich sehr spekulativ. Sich da das
ist mega spekulativ.
Ja. Sage, ne, die Schwulen sagen immer gerne, jeder gut aussehende Schauspieler, aber der ist bestimmt schwul. Das ist auch so ein typisches Klischee. Ja, die müssen ja alle schwul sein. Ach, das ist so schwierig. Ich glaube, also ich aus meinem Bauch heraus würde dir da auch definitiv folgen. Ich meine, guck mal in Vatikan, ja, das ist ja auch so ein Musterbeispiel.
Ah, ja, oder Mangel an Möglichkeiten, könnte man auch sagen. Also kann beides sein.
Ja, die am lautesten rumbrüllen, glaube ich auch, dann hätten es vielleicht gerne mal selbst ausprobiert, ja.
Okay.
Ich finde es auch so schwierig, dann auch so, ich habe in meinem Leben auch so viele Dinge erlebt, die so dazwischen waren, also auch so, wo ich sagen würde, in jedem Menschen steckt vielleicht so eine gewisse Bereitschaft, auch mal was auszuprobieren.
Keiner ist
100%
homosexuell oder 100% heterosexuell. Das ist eine Skala.
Da muss ja nicht mehr so ein Label drauf, ja. Und ich glaube, ja, dass da viele, allein wenn sie nur so ein geringes Interesse verspüren, was vielleicht ein kleiner Teil wäre, der vielleicht mit einmal anfassen und am Piep spielen schon erledigt wäre, ja, dann die Leute schon so stresst, dass die da echt so eine Homophobie aufbauen können.
Ja, und wahrscheinlich bei dem auch die große Angst, mein Sohn wird schwul, weil er zwei
Schwule hat. Oh Gott, das ist auch so ein schönes Klischee.
Ja, so ein furchtbarer Satz, ja.
Oh, ein Klischee, den Übergang würde ich gleich ziehen, von dem ich auch selber nie frei war. Ich habe ja selber auch in der Jugendhilfe gearbeitet und hatte das Thema, dass wir da zwei Mütter hatten, die einen Jugendlichen, der zu uns in die Gruppe gekommen ist und der ganz stark auf diesem Thema, ich werde selber schwul, ich suche mir auch einen Mann, ganz explizit auch, aber auch von den Müttern so geprägt worden ist. Also die haben ihm auch eingeprägt, also daher kam das, und das habe ich dann erst im Nachhinein rausgefunden, gleichgeschlechtliche Beziehungen sind eigentlich das Beste, was es gibt. Die haben ihn sozusagen in die Richtung
ist auch richtig, muss man sagen. Ja.
Finden wir ja gerade raus.
Aber um diese Angst, also meine erste Frage, wie habt ihr, wenn ihr Probleme an unterschiedlicher Stelle mal gemerkt habt, habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass die Kinder irgendwie auch gesagt haben, oh nee, zwei Papas oder zwei Papis? Oder war das überhaupt nie?
Da haben wir eine super schöne Anekdote, weil René irgendwann mal meinte, ich mach jetzt so hier so ein, eigentlich musst du die Anekdote erzählen, weil du so schön erzählt hast, dass du unseren Sohn gefragt hast, auf dem Sofa, dein Männergespräch. Weil du gesagt hast, ich weiß, manchmal ist es, es fing, glaube ich, an, dass manchmal doof ist.
Nee, da ging's drum, wie nervig seine kleine Schwester ist.
Nein.
Nee, da saßen wir oben im Büro. Ich hab ihn gefragt, sag ich, ist es eigentlich doof, zwei Papas zu haben? Er so, hä? Aber wirklich, hä? Wovon redest du denn, ja? Also, es ist für ihn überhaupt kein Thema. Ja. Und da hatten wir dann Diskussionen, weil mein Mann
Jetzt bin ich gespannt.
Der sehr tolerant ist und wirklich ganz offen und von dem ich immer wieder lerne, sagte zu unserem Sohn eigentlich immer, wenn es drum ging, später mal, wenn du eine Frau hast oder einen Mann. Hm. So. Und dann habe ich immer gesagt, es muss doch nicht jedes Mal so betonen. Ja, also so.
Also da bin ich auch,
ja, ist für mich auch schon wieder, da bin ich auch so ein oller Bock, der auch sagt, ja, natürlich kriegt er meine Frau. Punkt. Ja. So sitzt jetzt auch einfach da und sagt so, wenn ich ihn so sehe, ach, der wird ein Hete und der kriegt meine Frau. Punkt. Und dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht, wir haben drüber diskutiert, dann habe ich gedacht, nee, es ist wirklich für das Kind, ich dachte so an mein eigenes Coming Out, auch zurück, wie viel einfacher das ist, wenn deine Eltern von vornherein gesagt haben, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, weil es einfach immer selbstverständlich ist, okay. Ja, und das musst du auch echt transportieren, ja, und das macht dir echt toll. Und trotzdem merkst du dann heute schon öfter mal, wenn du zu deinem Sohn sagst, wenn du später mal einen Freund und eine Freundin hast, dann sagt er oft schon, ja doch, ich habe da mal eine Freundin, weil Diana und die, ja. Ja genau, und das andere Mädel aus der Schule, der schon einen Liebesbrief geschrieben hat, der kommt von ihm dann schon öfter mal. Das, was die Gesellschaft spiegelt, glaube ich, ist das dann auch schon bei ihm, ne? Dass er dann eher sagt, er hat da eine Frau, weil er es halt überall sieht, klar. Ja.
Du hattest gerade von deinem Weg, René, gesprochen, das Coming Out. Das war vielleicht nicht ganz einfach immer auf allen Punkten, ne?
Total Horror damals. Also ich bin ja nur piep Jahre älter. Und
okay.
Ja,
genau. Wie ist es denn für deinen Sohn, wenn du es dir aussuchen könntest? Gäbe es da eine Präferenz? Würdest du dir was wünschen? Weil du weißt, der eine Weg ist in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen steiniger auf bestimmten immer noch Ebenen.
Bestimmt, ja.
Ja, na klar.
Und gibt es da was du dir wünschen würdest, wenn du es dir aussuchen könntest? Nee.
Ist Käse. Also ich meine, ja, ich könnte jetzt natürlich immer noch sagen, es wäre für ihn leichter, wenn er heterosexuell wäre. Aber ich weiß, dass ein homosexuelles Leben halt auch total spannend ist und aufregend.
Ist am Ende spaßiger machen.
Nein. Und wir wissen ja heutzutage auch, dass sie auch Kinder bekommen können. Also uns würde auch als Opas nichts fehlen. Ne?
Sagen wir mal so, da du ja mittlerweile, Gott sei Dank, immer noch, warten wir mal auf die nächste Bundestagswahl, bei uns so frei leben kannst. Ich finde, das Leben als schwuler Mann ist schon in Deutschland echt...
Ja, kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an, ne? In Berlin, in den großen Städten, würde ich sagen schon. Wie handhabt ihr denn das zu zweit? Geht ihr Hand in Hand auf der Straße?
Nee? Ja. Immer. Ja, immer. Klar, schon vor, bevor wir Kinder hatten, schon immer waren wir sehr offen bei uns in der Kleinstadt und sind es mit den Kindern jetzt auch. Entweder die laufen halt zwischen uns oder wir laufen Händchen und die laufen vorne weg. Also da sind wir schon immer sehr offen gewesen.
Und stressen euch da manchmal Blicke? Also gibt es in manchen Kontexten bestimmt, oder?
Was? Ehrlich sein.
Was? Wann denn?
Wenn, dann bist du derjenige, der sagt, erinnere dich an den Vater in Madrid?
Ja, das war in Madrid, aber das stimmt, okay, Beispiel. Da hatten wir noch keine Kinder, also da waren wir in Madrid und von allen, die schwule Metropole Madrid, so von Spanien, gut, Spanien ist jetzt per se ein katholisches Land und wir wohnen jetzt in einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern und hatten vielleicht einmal in den 10 Jahren, in denen ich jetzt da lebe, eine Konfrontation, wo ein Mann uns irgendwas Doofes hinterhergerufen hat, weil wir uns geküsst haben, so einmal, so. Und dann sind wir zusammen geflogen, bevor die Kinder da waren und hatten Kurzstrecke, waren Nachmittag in Madrid und liefen Händchen halten, dann war da so ein Vater mit seinem Sohn, der dann extra so die Hände abgeknickt hat und so die Hüfte geschwungen hat und so ganz dämlich uns nachgemacht. Das hat mich in dem Moment total geärgert, aber ich meine, das ist was 6 Jahre her. Ich bin ja auch ein bisschen gereift jetzt in der Zeit.
Was ist es da, dass man sich nicht angenommen fühlt?
Ja, dann haben wir wieder das Thema Mann-Frau, ne? So dieses ganz klassische der Schwule, der mit dem gebrochenen Handgelenk und dem weiblichen Hüftschwung und dieser affektierten Art, die so oft klischeehaft dargestellt wird. Und dieses, dass er das auch noch so extrem vor seinem Sohn auch noch, also ne, es könnte ja auch sein, dass dieser kleine 5-jährige Junge oder was der war, der könnte ja auch sein, dass er homosexuell ist. So, und dann kriegt er von seinem Vater ne, so ein negatives Bild, der wird sich ja niemals trauen, sich zu outen. Also es hatte so einen unterbewussten, glaube ich, sehr langen Rattenschwanz, der da
so ein Schutzcharakter vorging. Vielleicht auch für das Kind.
Ja, vielleicht auch.
Ja, dass jemand
sich das Recht überhaupt
uns lächerlich macht, sie lustig macht über uns.
Es geht wahrscheinlich gar nicht so unbedingt darum, schwul zu sein, sondern dass überhaupt jemand auf der Straße sich das Recht rausnimmt, hey, ich mache mich mal über euch lustig.
Ja, wow.
Ich meine, man erlebt das schon manchmal. Also ich habe es mal in Berlin gesehen, dass das jemand gemacht hat, sich darüber lustig gemacht hat. Und ich dachte mir so, wow, was interessiert dich das eigentlich? Also was interessiert...
Das ist immer eine gute Frage, das weiß ich auch nicht, was die Leute da wirklich reitet. A, dass es sie so interessiert und B, dass sie das dann noch zum Ausdruck bringen müssen, ihr Unbehagen, ihr, keine Ahnung, ihren Konflikt.
Sind wir wieder bei dir, Jakob? Wer weiß, was in denen alles vorgeht.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
nicht genug. Ja. Ne? Ja. Die wünschen sich da ein bisschen mehr. Oh, wir müssen eigentlich nochmal eine Folge machen, wo wir nur darauf eingehen, auf solche Sachen. Ja. Ich bin jetzt richtig angefixt, leider.
Wir kommen nochmal.
Ich wollte gerade sagen, die Zugfahrt war super ohne Kinder. Gerade in Corona, ein Traum war das echt.
4 Stunden Ruhe.
Okay, ihr habt euch ja dann noch für ein zweites Kind entschieden. Wolltet ihr, dass euer Kind einfach mit einem Geschwisterkind aufwächst?
Wir haben beide Geschwister, wir fanden es toll.
Auch. Und ich habe halt gesagt, weil wir halt so ein enges Paar sind und also als Menschen so.
Da kommt nichts dazwischen, noch nicht mal ein Kind.
So, ist so. Na, es ist wirklich so.
Du hast ein Geschwisterchen, auf das du dich verlassen kannst.
Naja, es ist, glaube ich, schon so oft ganz natürlicherweise passiert, dass wir so die starke Elternfront wegen des Kindes, was bestimmt auch auf der einen Seite gut ist, wenn das Kind sieht, dass die Eltern eins sind. Aber es war halt oft so 2 gegen 1. So, ganz natürlich. Und ich und das haben wir tatsächlich jetzt auch. Ich dachte, wenn wir 2 Kinder haben, dann können die sich auch mal, wenn René fliegen ist, gegen mich allein verbünden oder die beiden gegen uns. Und genau das haben wir. Klassiker bei Süßigkeiten, bei Fernsehen, allem
da verbünden. Kevin, ich verstehe dich da total, weil ich habe letztens mit einer Freundin geredet und ich habe sie gefragt, was war das Schmerzhafteste? Und ich glaube, ihr seid da anders, weil ihr lebt ein sehr, sehr krasses Verhältnis, was ich zumindest bis jetzt von euren Erzählungen erlebt habe, mit euren Kindern und ein sehr inniges Verhältnis. Aber was war das Schmerzhafteste für dich im Aufwachsensein? Dass meine Eltern so eine starke Einheit waren, dass ich das Gefühl hatte, nie dazuzugehören. Ich meine, das ist bei euch sicherlich
anders. Nee, das glaube ich nicht. Das ist, also ich, wie gesagt, deswegen sage ich, manchmal habe ich schon so das Gefühl, dass die Gefahr vielleicht da sein könnte, weil wir eben so eng miteinander sind. Aber wir haben uns dann so schon immer mitgenommen. Ja. Aber wie gesagt, manchmal in so kleinen Alltagssituationen wie, ne, dass wir beide sagen, nee, es gibt jetzt nichts Süßes oder nee, Fernsehen ist jetzt
synchron auch immer so.
Nacheinander. Nein, aber es ist ja nicht nur das. Es ist ja einfach toll, Geschwister zu haben. Liebe meine Schwester, und sein Bruder ist auch ein ganz toller. Ja. Und das ist einfach großartig. Ich meine, so fürs ganze Sozialverhalten. Ich will jetzt nicht sagen, ne, alle Einzelkinder haben verloren auf
dieser Welt. Assis. Ja. Shoutouts gehen raus an eure unfleißigen Eltern.
Plagen, du Prinzessin. Nein, aber es ist auch toll, wenn meine Geschwister, mit denen man da die Bude unsicher macht und alles auf den Kopf stellt. Ja? Also wir kamen vor ein paar Tagen ins Zimmer und dann waren die Kissen aufgeropft, weil es sollte mal schneien im Zimmer. Ja? Und sowas. Das machst du halt echt zu zweit. Alleine jetzt vielleicht keiner anders getraut. Ja. Ich habe da mal ganz kurz die Schallmauer gesprochen, aber dann im nächsten Moment dachte ich auch wieder, ja, ist eigentlich alles gut.
Eigentlich eine geile Idee, muss ich sagen.
Ja, total.
Also wenn man sich nur so von außen anguckt, wenn das nicht bei einem selber zu Hause mit dem guten Kissen passiert. Genau. Schon nice.
Wir hatten letztens eine Gynäkologin, da haben wir auch das Thema Aufklärung bei Kindern. Und das würde mich nochmal interessieren, wenn ich schon immer denke, so wann kommt dieses Thema bei meinen Kindern hoch? Eure sind ja noch etwas älter, meine Kinder sind 3 und 5. Das heißt, es ist noch nicht so präsent, bei meiner Tochter so ein bisschen, aber alles noch sehr niedrigschwellig. Macht ihr da einen Unterschied oder wie betreibt ihr sexuelle Aufklärung? Oder wie offen geht ihr mit dem Thema überhaupt um?
Wir gehen damit offen um, ganz offen. Aber es beschränkt sich tatsächlich im Moment darauf, dass wir den Kindern erklären, wo sie herkommen. Also sprich, ne, so dieser natürliche Vorgang der Empfängnis und der Geburt. Da gibt's viele tolle Bücher, ein tolles Buch.
Peter und Minimi.
Minimum.
Es ist ein ganz altes Buch. Ich habe jetzt schon ein paar Mal bei anderen Insta-Elter-Bloggern gesehen, das ist so ein Klassiker. Also
ganz, aber mit ganz deutlichen Bildern, also gezeichnet alles comic-mäßig, aber sicherlich auch Geburt. Dirty, hier, ne? Alles,
die Hardcore-Stellung alle raus, durch.
Der
wird auch gezeigt, es gibt ein Bild eben, wo dann die Mutter die Beine gespreizt hat und der Kopf rausguckt.
Ist das ein Klappbuch?
Nee.
Die Beine so.
Nein, aber das hat unsere Familientherapeutin uns tatsächlich empfohlen, weil sie das dann auch einem anderen Pflegekind mal empfohlen hatte, um eben genau, sinnbildlicher geht es ja nicht, um zu zeigen, was die wirklich die leibliche Mutter, die Bauchmama ist.
Ja,
genau. Und da haben wir uns dann angeschafft.
Also da sind wir ganz offen.
Ja.
Und um die Frage, wie macht ihr das eigentlich? Genau. Oder der Unterschied, so wie es bei anderen bei euch, das wird später kommen, dafür sind sie beide noch nicht. Also sehr groß ist auch noch nicht so weit mit 9, da wird sowieso später werden, glaube ich. Und das wird später kommen, aber dann werden wir das genauso offen erklären. Ich meine, der 6. eigenen Eltern, das will ja eigentlich eh keiner wissen, aber es gibt ja nichts Schlimmeres, aber wenn es dazu kommt, dann werden wir da ganz offen umgehen mit.
Schön.
Ich würde nochmal gerne zu eurer eigenen Geschichte kommen, euer Coming Out. René, du hast ja erzählt, das war für dich schon eine Herausforderung. Du kamst ja ein paar Jahre später, Kevin, mit deinem Coming Out wahrscheinlich, schon allein altersbedingt.
Ja.
Wann habt ihr eigentlich das erste Mal gemerkt, krasse Klischeefrage.
Nee, alles gut.
Ich fühle mich zu Männern hingezogen oder zu Jungs damals.
Rückblickend kann ich sagen, hätte ich gesagt so 4, 5.
So früh.
Ja, da gibt es so Begebenheiten, dass ich weiß, hatte so einen Spielkameraden, dem habe ich immer ins Ohr gebissen. Da müssten wir jetzt wieder eine Psychologin fragen oder irgend so jemand, ne? Oder eine Sexualtherapeutin, die sagen würde, oh, kann das überhaupt sein bei so frühen Kindern? Aber da, wenn ich so darauf zurückschaue, sehe ich da schon so eine, keine Ahnung, erstes spielerisches Ausprobieren, irgendwas.
Wenn du dabei Lust empfunden hast, kann das wirklich sein? Also eine Art von Lust. Du hast jetzt wahrscheinlich nicht sexuelle Lust empfunden, aber trotzdem.
Eine Spannung. Und derweil hat mir mal irgendwann eine Schulkameradin auf der Toilette ihren Hintern gezeigt dann. Und das fand ich dann total unschön.
Obwohl es der Hintern war, weil
bei Mann. Nee, nee, nee. aber ich wollte die gar nicht nackt sehen. Nee. Also das habe ich schon relativ früh gespürt, muss ich sagen. Und dann halt ganz konkret, ne, so Teenager-Alter, ich war dann in meinen besten Freund so verliebt über Jahre. Echt, boah, Wahnsinn. Und trotzdem habe ich das damals dann leider nicht geschafft, da ein gepflegtes Coming-out. Das gab es halt einfach zu meiner Zeit eben noch nicht
so. Zu meiner Zeit auch immer noch nicht selbst.
Und meine Mutter, die echt eine tolle, aufgeklärte Frau ist, die einen Freund hatte, der zu Hause rausgeflogen ist, weil er schwul war, die dem geholfen hat, eine eigene Wohnung zu bekommen, alles. Als ich der dann sagte, ich bin übrigens wieder Michael, dann sagt die allen Ernst zu mir, warst du mal beim Arzt? Das hat sie vergessen. Das war ihr erster Satz. Ich dachte, echt jetzt, Mama? Echt jetzt?
Aber das spürt doch eine Mama. Also... Ist so mein
ich glaube, ja. Sie war die klassische Verdrängerin. Ich glaube, wenn es eigene Kind ist, ist es halt immer ein bisschen schwieriger. Ne?
Also ja, beziehungsweise war auch nochmal eine andere Zeit. Ne? Wie du sagst, ich meine, es war bei mir nochmal eine andere Zeit und bei René nochmal mehr. Und selbst bin mir sicher, Ursel ist so ein emotional empathischer Mensch, die wird es gemerkt haben. Aber wenn es ja schon für uns nicht bewusst war, wir haben es ja schon nicht wahrgenommen in der Öffentlichkeit.
Ja, wahrgenommen keine, schon, aber du kannst es verdrängt.
In der
ja?
Öffentlichkeit, es gab für uns keine Vorbilder, keine in den Medien nichts. Das gab es ja für die Mütter also auch nicht. Das heißt, die Mütter hatten es ja genauso schwer, das anzuerkennen, anzunehmen, stimmt, weil sie ja null Vergleich hatten, null
Anerkennung. Ja, die hatten vor allen Dingen auch Angst, wie es uns gehen würde, ja, als schwuler Mann in der Gesellschaft, gell? So. Keine Frage.
Und ähnlich war es tatsächlich bei mir auch. Also ich hatte jetzt nicht die Ohrknabber-Geschichte, aber das sind dann auch so kleine Puzzlestücke wie das, ich weiß, ich habe mit meiner besten Freundin, die ist auch so mit 4 zu uns gezogen, dann das erste Mal die Barbie-Puppen gesehen und ich fand den Ken spannend. Ich habe immer den Ken ausgezogen. So. Und so ging das halt weiter. Das nächste Prägnante war dann, dass ich erst mit 12, da war ich auf dem Kindergeburtstag von Patrick, so in der 12 in der 6. Klasse, und wir haben American Pie geguckt. Das war das erste Mal, dass ich auf dem Kindergeburtstag im Kino gehen durfte oder dass wir ins Kino gegangen sind. Und ich weiß, bei den Mädchenstellen und irgendwie den Brüstestellen waren alle immer so hoho und ich saß da und ich dachte, ich habe es nicht verstanden. Und wenn dann die Jungs gezeigt wurden, wurde ich hochrot und bin im Sitz ganz runtergerutscht und habe gehofft, dass mich niemand anderes anguckt. Hab das in dem Moment überhaupt nicht deuten können. Jetzt im Nachhinein so süß, weiß
das
ich
mir nie erzählt.
Ganz, echt nicht. Vielleicht zu peinlich. Vielleicht können wir das auch rausschneiden. Nein, alles gut.
Ja, zu geil. Spät, ich hab's gehört.
Ja.
Ich glaube, wir müssen dazu nochmal eine Folge machen bei Beste Freundinnen.
Auf jeden Fall.
Ich sehe es kommen.
Sehr gerne, wir kommen. Die Zug, wie gesagt, betont.
Vielleicht gibt es ja noch andere. Hier gibt es noch ein paar schwule Männer in Berlin.
Wir kommen trotzdem gerne.
Nein, ihr seid.
Nee, ich glaube, ihr seid da schon.
Ja, schön, dass ihr da wart. Ihr habt ja ein Buch geschrieben, Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders geht. Und ihr habt einen Instagram-Kanal, Papa, Papi.
Papapi. Papapi, genau. Unterstrich, Papapi, Unterstrich, genau.
Okay. Da findet man uns. Und vielleicht auch bald einen Podcast. Also ich finde ja, krasse Geschichten zu erzählen. Also nicht im Sinne krass, sondern einfach so, das ist eine Lebensrealität, in die ich noch nicht so oft eingetaucht bin.
Setz mir mal nichts ins Ohr.
Ja, ja, ich habe es mit der Macher. Ich bin dann sofort, ich sehe uns schon und er sagt dann, nein, bloß.
Nicht noch.
Nicht noch mehr.
Warum geht ihr eigentlich mit dem Thema an die Öffentlichkeit?
Warum?
Weil das einfach für alle, die nachkommen, einfacher wird, wenn die anderen es gewohnt sind.
Und weil es eine ziemlich geile passive Einnahmequelle ist.
Nee, weil es ist einfach wirklich so dieses Ding. Das ist wie mit Hand in Hand im Dorf laufen. Ja. Am ersten Tag gucken noch zwei, am nächsten Tag guckt noch einer und am dritten Tag guckt keiner mehr.
So. Das ist ja auch der Grund, warum auch mir das Coming-out so schwer gefallen ist. Weil bei uns in der Kleinstadt und bei mir eher Dorf, wo ich groß geworden bin, da gab es es halt einfach nicht. Das heißt, ich habe nie als Kind diese schwule Vorbilder gehabt, im Sinne von nicht jetzt, oh, ich will so werden wie der und der Star, sondern im Sinne von, das ist eine Realität, die ich leben könnte. Mhm. Diese Möglichkeit, die hat mir gefehlt, dass das, aber ich meine, uns folgen halt hauptsächlich Mütter, dass die das einfach ihren Kindern in kleinen Tropfen portionsweise geben können, dass die dann wirklich einfach mehr Möglichkeiten später haben und einfach nicht so einen langen Weg vor sich haben. Das wäre so die Hoffnung.
Und außerdem sind wir Rampensäue.
Ja, das auch. Ja.
Und was man bei euch, finde ich, auch merkt, ist, dass es auch gar nicht so einen Unterschied gibt, dass das trotzdem die Alltagsprobleme die gleichen sind und am Ende dieser Unterschied, den man sich vielleicht vorher ausmalt, oh Gott, ein schwules Pärchen, da gibt es irgendwelche
Klischees. Leider habt ihr die gleichen Scheißprobleme.
Genau, ihr habt leider genau die gleichen Scheißprobleme.
Wir müssen samstags bei uns auf dem Dorf den Bürgersteig kehren, das Unkraut machen. Ja, das
und habt ihr den Kindern die gleichen Streits wie auch.
Genau,
ein hetero sexuelles Pärchen.
Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir danken.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch eh die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.